Wir haben gesehen, im Markus-Evangelium werden die genauen Zeitangaben vorgestellt, damit man feststellen kann, was an welchem Tag, an welchem Wochentag in der Passionswoche geschehen ist. Und darum haben wir also Klarheit über Matthäus 21, 12. Das war nicht mehr am selben Tag wie der Einzug, sondern am nächsten. Das ist eindeutig klar aus Markus 11, Vers 12. Und ich werde im Folgenden vorzu immer wieder die Stellen aus Markus zeigen, wo angegeben wird, wo ein neuer Tag beginnt. Aber warum hat Matthäus das einfach so zusammengestellt, mit der Methode der unbestimmten Zeitangabe? Ja, er zeigt in den Versen 1 bis 11, der Herr Jesus ist der Messias, der Fürst. Und darum ist er eben der, der über den Tempel in Jerusalem bestimmt. Und nicht die Führerschaft der Hohepriester, die führenden Priester, Schriftgelehrten, Ältesten, sondern der Messias. Und darum, er zeigt, er hat ein Recht, im Tempel aufzuräumen. Aber eben, es war am Montag und da wurde diese Unordnung da aufgedeckt und in Ordnung gebracht. Wir haben es hier mit dem Thema Geld und Geist zu tun. Und das ist sehr schlimm im Haus Gottes. Wenn es da mit Geldsachen nicht stimmt, das ist eine Katastrophe. Dann muss eben der Sohn Gottes als Herr über sein Haus, wie er in Hebräer 3 genannt wird, als der Sohn über sein, also Tempelhaus, muss eingreifen. Und zwar zitiert der Herr Jesus in Vers 13 aus Jesaja 56, Vers 7, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Und dann sagt er, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und das ist eine Anspielung auf Jeremia 7, Vers 11, wo im Zusammenhang mit dem Tempel als von einer Räuberhöhle gesprochen wird. Und warum Räuberhöhle? Es war eben so, im Talmud liest man von schweren Klagen darüber, dass die Opfertiere zu völlig überhöhten Preisen verkauft wurden. Natürlich war das praktisch, nicht wahr, wenn man zum Beispiel von Nazareth kam, mehrtägige Reise nach Jerusalem, dass man da nicht gerade einen Stier mitnehmen musste auf dem gesamten Weg, sondern wenn man ein Opfer darbringen wollte, ein Brandopfer mit Stier, dann konnte man das in Jerusalem kaufen. Aber wollte man da eben Opfertiere kaufen, völlig überhöhte Preise. Also da haben Menschen ein dickes Geschäft daraus gemacht im Haus Gottes. Und wenn das geschieht, das ist absolut unakzeptabel. Und darum hat der Herr so massiv eingegriffen. Nicht wahr? Er, der in den Evangelien vorgestellt wird, wie er in Gnade gekommen ist. Aber hier tritt er auf, eben mit solcher Autorität, er treibt alle aus dem Tempel hinaus. Und das also zur Räuberhöhle. Aber es gab noch ein Problem. Die erste Tempelreinigung, wo finden wir die? In Johannes. Und zwar Johannes 2. Das ist also gerade bevor der Herr Jesus öffentlich begann zu predigen. Das war also 3 Jahre früher. Es gab eine Tempelreinigung vor seinem öffentlichen Dienst und eine am Ende seines Dienstes. Das muss man unterscheiden. Das sind nicht die gleichen Ereignisse. Und man sieht auch die Unterschiede. Denn was in Johannes 2 berichtet ist, das ist nicht einfach Parallele zu dem, was wir gelesen haben. Können wir vorlesen lassen in Johannes 2, Vers 13?
Wie lang?
Nur gerade mal 2 Verse.
Und das Passa der Juden war nahe. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem Und er fand im Tempel die Ochsen und Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus.
Danke. Also sehen wir, da wurden nicht nur Tauben verkauft, auch andere Opfertiere. Man sollte eigentlich nicht Ochsen übersetzen, sondern Rinder. Ochsen wurden nämlich nicht geopfert. Das sind kastrierte Rinder. Die waren nicht brauchbar. Aber Rinder, Schafe, Tauben. Und jetzt sehen wir, der Herr sagt hier nichts von Räuberhöhle. Da sagt er: Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Da geht es einfach grundsätzlich darum, da im Tempel soll nicht Handel getrieben werden. Wo hat das stattgefunden? Ganz im Süden des Tempelplatzes, der ja gigantisch ist, 144.000 Quadratmeter. Das ist so groß, man könnte alle berühmten Kathedralen von England hier unterbringen und hätte noch Raum übrig. Ganz am Südende war die schönste Halle, die sogenannte königliche Säulenhalle. Die wurde erbaut im Stil einer Basilika. Eine Basilika ist eine Säulenhalle in der römisch-griechischen Kultur, die man in größeren Städten gebaut hat, und zwar als Sitz des Gerichts und als Marktplatz, Marktort. So wurde das gebaut, und in der Südostecke da von dieser Halle, dort war der Sitz des obersten Gerichtes, des Sanhedrins, unter der Leitung des Hohenpriesters. Und zwar ab dem Jahr 30. Früher waren sie in einem anderen Gebäude, ganz nahe beim Tempelhaus, in der sogenannten Quaderhalle. Die sind umgezogen im Jahr 30, dort in diese Säulenhalle. Und darum wissen wir, wo der Prozess Jesu war. Das war eben in der königlichen Säulenhalle. Denn der Prozess war im Jahr 32. Und so, wenn wir zusammen auf den Tempelplatz gehen würden, kann ich dort zeigen, genau die exakten Quadratmeter, wo der Prozess Jesu stattgefunden hat. Und dann auch, wo der Verkauf war für die Opfertiere. Und so wurde das also da auf diese Weise ausgeführt. Aber dieser Bereich gehört nämlich zu dieser Erweiterung des Tempels unter König Herodes, dem Kindermörder von Bethlehem, wurde ja vom jüdischen Volk der Tempel massiv ausgebaut auf etwa die doppelte Größe. Also der Tempel war etwa doppelt so groß wie der Salomo-Tempel. Und diese Erweiterung wurde gemacht, gerade im Blick auf so viele Menschen aus anderen Völkern, die damals ein Interesse hatten, den Gott der Bibel kennenzulernen. Also gerade vor 2000 Jahren war im Römischen Reich sehr verbreitet diese Sehnsucht bei vielen Menschen, einen persönlichen, ewigen, absolut gerechten Gott kennenzulernen. Viele hatten einfach genug von diesen furchtbaren Göttergeschichten mit Zeus und Apollo und all diesen Kriegen und Ehebruch und Vergewaltigung unter den Göttern. Was soll das? Solche Geschichten erzählen wir doch nicht unseren Kindern. Und waren offen, und man hörte, das jüdische Volk kennt einen Gott, der nicht dargestellt wird. Und sie haben einen Tempel, nicht mehrere wie die Heiden, einen Tempel als Zeichen, es gibt nur einen wahren Gott. Die Heiden haben viele Tempel und auch viele Götter. Israel nur einen. Und darum kamen viele, viele Menschen damals nach Jerusalem, um den Gott der Bibel kennenzulernen. Und wir kennen ein ganz besonders schönes Beispiel. Ja? Der Kämmerer aus Äthiopien. das war die Bezeichnung für damals Sudan, südlich von Ägypten. Der machte also die Reise von Schwarzafrika über Ägypten durch die Sinai-Halbinsel und kam nach Israel, um dort anzubeten. Apostelgeschichte 8. Und dann hat er noch eine Jesaja-Rolle gekauft, die auch schon ein gewisses Vermögen war. Ja, und wir lesen in Johannes 12 von Heiden, die gekommen sind in den Tempel nach Jerusalem. Wir können kurz lesen, Johannes 12, Vers 20.
Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus.
Danke. Also, da sehen wir Griechen, kommen dann nach Jerusalem und das Ziel ist, dort Gott anzubeten. Und zwar nicht Zeus und Apollo, sondern den Gott der Bibel. Und da waren sogar solche Ausländer da, die haben Kontakt aufgenommen mit dem Jünger Philippus und haben gesagt, wir möchten Jesus sehen. Die hörten, der Messias ist da und die wollten den Messias im Tempel kennenlernen und hatten also dort schließlich mit dem Messias Jesus eine Begegnung im Tempel. Also, man hat den Tempel erweitert, gerade für diese Leute, weil so ein Interesse da war. Und die kamen, aber die durften nicht eben über die Zwischenwand der Umzäunung. Der innere Bereich des Tempels war nur für Juden zugänglich. Die durften also eine gewisse Abschrankung nicht überschreiten, aber man hatte eben so viel hinzugefügt, dass die Heiden Platz hatten, im Tempel den wahren Gott anbeten zu können. Und zu diesem Bereich gehörte eben auch die königliche Säulenhalle. Und wenn die da ihr Zeugs verkauften, zu überhöhten Preisen, dann war das eben eine aktive Störung der Andacht und Anbetung. Nun, in Johannes 2 sagt der Herr Jesus noch nichts von der Räuberhöhle. Er sagt, mach das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Da geht es nicht um die Räuberhöhle und zu hohe Preise, sondern es geht darum, hier wird nicht verkauft. Und wenn man das zurückübersetzt auf Hebräisch, Kaufhaus, das ist Chanut. Ja, im Talmud wird die königliche Säulenhalle genannt Chanut. Das ist der normale Name. Und der Herr sagt, macht aus dem Haus meines Vaters nicht einen Chanut, einen Shop. Es gab zum Beispiel auf dem Ölberg eine Verkaufsstelle für Opfer. Konnte man dorthin gehen. Oder in anderen Bereichen Jerusalems, aber nicht im Tempelbezirk. Und darum hat er da am Anfang seines Dienstes ganz klar gesagt, das geht nicht. Und jetzt am Ende seines Dienstes sagt er, und das mit den überhöhten Preisen geht nicht, alle raus. Und dazu können wir jetzt den ersten Schöpfungstag aufschlagen, den zweiten Schöpfungstag aufschlagen. Nicht wahr? Im ersten Schöpfungstag, da findet man die Erde vollständig bedeckt von Wasser. Also der Begriff Erde meint dort den Planeten, nicht das Festland. Das Festland wird ja erst am dritten Tag aufgefaltet. Das Trockene erscheint. Von Wasser vollständig bedeckt, aber von Finsternis umhüllt. Und dann hat Gott Licht leuchten lassen, sodass es den Wechsel gab von Tag und Nacht. Aber jetzt am zweiten Schöpfungstag beginnt es wieder mit einer immer noch von Wasser bedeckten Erdoberfläche. Bitte, ja. 1. Mose 1, Vers 6 bis 8.
Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten in den Wassern, und es sei eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern. Und Gott machte die Wölbung und schied die Wasser, die unterhalb der Wölbung, von den Wassern, die oberhalb der Wölbung waren. Und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Himmel, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein zweiter Tag.
Also, was geschieht an diesem Tag? Da wird eine Trennung gemacht. Zwischen Wasser unterhalb und Wasser oberhalb. Und dazwischen macht Gott die Ausdehnung. Jetzt in der Übersetzung, die wir gelesen haben, findet sich das Wort Wölbung. Hebräisch ist es das Wort Rakia. Rakia bezeichnet etwas Hauchdünnes und weit Ausgedehntes. Also, das bezeichnet nicht ein Firmament. In der lateinischen Übersetzung hat man ja mit Firmamentum übersetzt. Und nicht wahr, das ist das Wort Firm, das heißt fest. Also als ob da Gott etwas, so eine feste Kuppel da gebaut hätte. Das ist heidnisches Weltbild. Ja, aus der Antike. Aber die Bibel sagt, eine Ausdehnung. Und das bezeichnet die Atmosphäre, die eben hauchdünn ist und weit ausgedehnt. Und Wasser unten, das ist der Urozean, aber Gott hat Wasser von unten genommen und hinaufgetan und hat da das Phänomen der Wolkenbildung, wo ganz riesige, weltweit ganz riesige Mengen von Wasser gebunden wird. Im Buch Hiob wird das Wunder, wie Gott die Wolken schweben lässt. Obwohl das, ja, wenn man das zusammenrechnet, dann sind das aber Tonnen, ja, die in großen Wolken gebunden sind. Das schwebt da oben. Ja, der Schöpfer hat das so in Weisheit gemacht. Aber er hat eine Trennung gemacht zwischen unten und oben. Und der Herr Jesus hat im Tempel eine Scheidung gemacht zwischen dem, was eben gottgemäß ist und zwischen dem, was eben nach den Menschen ist, und hat sie hinausgetan. Also genau diese Trennung. Wir können jetzt noch aufschlagen, Psalm 48. An diesem Tag wurde Psalm 48 vom professionellen Chor und dem Orchester aufgeführt. Den ganzen Psalm bitte.
Ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Korachs. Groß ist der Herr und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes. Sein heiliger Berg ragt schön empor, eine Freude der ganzen Erde. Der Berg Zion im äußersten Norden, die Stadt des großen Königs. Gott ist in ihren Palästen bekannt als Zuflucht, denn siehe, die Könige hatten sich verabredet, waren herangezogen miteinander. Sie sahen, da staunten sie, sie wurden bestürzt, von Angst fortgetrieben. Zittern ergriff sie dort, wehen wie die Gebärende. Durch den Ostwind zertrümmerst du die Tarsisschiffe. Wie wir gehört haben, so haben wir es gesehen, in der Stadt des Herrn der Heerscharen, in der Stadt unseres Gottes. Gott wird sie fest gründen bis in Ewigkeit. Wir haben nachgedacht, o Gott, über deine Gnade im Innern deines Tempels. Wie dein Name, Gott, so ist dein Ruhm bis an die Enden der Erde, mit Gerechtigkeit gefüllt deine Rechte. Es freue sich der Berg Zion, es sollen frohlocken die Töchter Judas über deine Gerichte. Zieht rund um Zion und umkreist ihn, zählt seine Türme. Richtet euer Herz auf seine Wälle, mustert seine Paläste, damit ihr erzählt den künftigen Geschlecht. Ja, dieser ist Gott, unser Gott, immer und ewig, er wird uns leiten.
Also, hier geht es um den Tempelberg in Jerusalem. Das ist der Berg Zion. Heute nennt man einen Nachbarhügel Zion, aber das ist erst seit nachbiblischer Zeit. In biblischer Zeit wurde immer der Tempelberg Zion oder auch Moria genannt. Und wir lesen also da in Vers 3, schön ragt empor eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion, also der Tempelberg, an der Nordseite, die Stadt des großen Königs. Der große König, das ist der Messias. Und nun haben wir hier an diesem Montag den großen König in der königlichen Säulenhalle. Ich habe schon erklärt, die königliche Säulenhalle war ein Gebäude in der alten Welt für das Gericht und für den Markt. Aber, was ich nicht gesagt habe, das war auch der ideale Ort, wenn zum Beispiel ein König in einer größeren Stadt auf Besuch kam, dann musste er einen königlichen, triumphalen Auftritt machen. Und das erfolgte in der königlichen Säulenhalle. Und so kommt also der König, der am Tag zuvor eingeritten war nach Jerusalem, dann in den Tempel ging, aber keine Zeit mehr hatte für den königlichen Auftritt in der königlichen Säulenhalle. Er geht zurück nach Bethanien. Am nächsten Tag kommt er und macht jetzt diesen triumphalen Auftritt in der königlichen Säulenhalle. Er ist eben der große König. Und diese Stadt, zusammen mit dem Berg Zion, das ist die Stadt des großen Königs. Es heißt hier, schön ragt empor eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion an der Nordseite. Was bedeutet das? Das kann man sehr schön sehen, wenn man auf dem Ölberg steht, der ist ein bisschen höher als der Tempelberg. Da hat man einen wunderbaren Ausblick, ein Panorama über den Tempelberg. Und dann, wenn ich mit Gruppen dort bin, erkläre ich, jetzt schauen wir da darüber, jetzt sieht man hier den Südabhang des Tempelberges. Und der ist ganz, ganz lang gezogen. Die Davidstadt, dann über den Ophel, so heißt der Zwischenbereich, und dann ganz oben im Norden ist der Tempelplatz. Also der Tempelplatz ist wirklich im Norden. Darum heißt es hier, schön ragt empor, eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion, an der Nordseite. Denn dort im Norden, nach diesem langen Südaufgang, ist der Tempel. Und dann heißt es, dass Gott als Richter auftritt. Und sagen wir noch einmal Vers 11 auf.
Wie dein Name, Gott, so ist dein Ruhm bis an die Enden der Erde. Mit Gerechtigkeit ist gefüllt deine Rechte.
Jawohl. Und dann wird über Gottes Gerichte gesprochen. In Vers 12. Es freue sich der Berg Zion. Es mögen frohlocken die Töchter Judas um deiner Gerichte willen. Also es ist wunderbar, wenn der König auftritt als Richter. Da kann sich der Berg Zion freuen. Jawohl, der Herr trat auf als Richter und jagt alle Verkäufer hinaus. Also es geht hier um den König auf dem Berg Zion, um den Richter, der für Ordnung sorgt. Und genau das haben sie gesungen, an diesem Tag, als das so geschehen ist. Und jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 21. Das hat aber Widerstand gegeben. In Vers 15 heißt es, als aber die führenden Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Ja, also der Herr hat dann gleich noch Blinde und Lahme im Tempel geheilt. Und in Jesaja 35, da haben wir diese Prophetie, Gott kommt, der Messias kommt. Und dann werden die Augen der Blinden geöffnet werden. Können wir kurz aufschlagen, Jesaja 35. Vers 4.
Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen.
Danke. Also, Gott kommt. Und zwar als Richter und gleichzeitig als Retter. Die Vergeltung Gottes kommt. Er selbst kommt und wird euch retten. Und zwar hat er eben als Richter die einen hinausgeworfen und er hat die Lahmen und Blinden geheilt. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und eben die Lahmen springen, wie der Lahme wird springen wie der Hirsch. Ist genau so geschehen. Dann kommt aber Opposition von den führenden Priestern, also vom Sanhedrin. Denn der Sanhedrin bestand ja zu einem Teil aus dem Hohenpriester und den führenden Priestern und dann auch Schriftgelehrte, die sind da. Als aber die führenden Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die ertragen das nicht. Aber es war quasi vor Ort der Beweis, das ist der Messias. Natürlich muss man bedenken, der Sanhedrin hat die Erlaubnis gegeben, dass diese Opfer da verkauft werden. Hat die Erlaubnis gegeben, dass sie für diese Preise verkauft werden. Und jetzt kommt ein Mann aus Nazareth, der ist nicht einmal ein ordinierter Rabbi. Ordiniert heißt, ein Rabbi hat die Hände aufgelegt und dann ist man ein anerkannter Rabbi. Nein, der hat einfach gelehrt ohne Ordination. Aber er erfüllt genau die Prophetie über den Messias. Und jetzt werden sie gezwungen, sie müssen Stellung nehmen. Entweder ist das einer, der nicht auf den Sanhedrin hört. So jemand muss sterben. Nach 5. Mose heißt es, wenn jemand nicht hört auf die Stimme der Richter im Tempel, dann muss er sterben. Aber wenn dieser Mann höher ist als der Sanhedrin, dann muss der Sanhedrin auf ihn hören. Merkt man, diese Konfrontation, die da stattfindet, zwischen oben und unten. Und dann kommen noch diese Kinder. Kinder schreien im Tempel, aber nicht einfach wildes Schreien. Und sie sagen, Hosanna dem Ben David, Sohn Davids. Das ist ja der Titel, wie man den Messias nannte, weil der von David abstammen musste. Und dieser Mann aus Nazareth stammte nachweislich von Maria, über Maria von David ab. Das Geschlechtsregister konnte man damals noch einsehen. Das war ja alles im Archiv in Jerusalem gelagert bis ins Jahr 70. Und das wird ja zitiert von Lukas in Lukas 3. Ha, die sagen, Ben David, die Kinder sind auch der Meinung, das ist der Messias. Die Führer werden unwillig und sagen, hörst du nicht, was die sagen? Jetzt musst du doch irgendwie für Ordnung sorgen. Das geht ja nicht. Und der Herr sagt, ja, habt ihr nie gelesen? Ja, das waren ja Leute, die haben ja ein Leben lang Bibel gelesen. Ja, es gibt Lesen und Lesen. Und wir hatten das ja schon in Matthäus 12. Da sagt der Herr auch, habt ihr nie gelesen? Habt ihr nie gelesen? In Matthäus 19 zu den Pharisäern sagt er, habt ihr nie gelesen? Und weist dann auf 1. Mose 2 hin. Jetzt wieder, ja, habt ihr nie gelesen? Später wird er das noch sagen in Vers 42. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen? Unglaublich. Die haben doch so viel gelesen. Ja, aber man kann lesen und hat doch nichts davon. Und man kann theologisch gebildet sein, das waren sie, diese Leute, intellektuell sein und man versteht es doch nicht. Und Kinder, die es verstehen. Das ist unglaublich. Es gibt Lesen und Lesen. Und der Herr Jesus zitiert aus Psalm 8, wo wir einen messianischen Psalm haben, der auf den Sohn des Menschen hinweist. Ein Titel des Messias. Und gerade in diesem Psalm 8 heißt es, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Das muss ja so sein. Und ich meine, wenn die Kinder ein bisschen länger gestillt worden sind, 2, 3, 4, dann konnten die da auch in den Chor mit einstimmen. Das sind Säuglinge, die können sprechen. Hosanna! Dem Sohn Davids. Und es endet also mit einer Konfrontation. Und dann geht der Herr Jesus hinaus aus der Stadt, übernachtet wieder in Bethanien. Das war Montag. Und nachher geht das weiter. Und zwar haben wir dann diesen Abschnitt ab Vers 8 mit dem Feigenbaum. Und ich möchte das jetzt kurz übergehen. Wir haben nämlich noch ungefähr 2 Minuten. Und würde dann nächstes Mal auf die Verfluchung des Feigenbaums eingehen. Aber um gerade jetzt die Verbindung zu machen zu dem, was da geschehen ist, wollen wir auf Vers 23 sofort eingehen. Und zwar heißt es dort, und als er in den Tempel kam, traten, als er lehrte, die führenden Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen. Und hier sind wir, das werden wir nächstes Mal dann nochmals genau anschauen, hier sind wir jetzt bereits am Dienstag. Und was geschieht hier? Sie kommen zu ihm und stellen Fragen. Und es gibt Diskussionen den ganzen Tag über an diesem Dienstag. Eine Gruppe des Judentums nach der anderen kommt und der Herr widerlegt jede Gruppe. Und am Schluss, als sie nichts mehr zu sagen hatten, stellt er noch eine Frage. Und diese Frage ist bis heute von dem Judentum, dem orthodoxen Judentum, nicht beantwortet worden. Die Frage ist noch offen. Aber einfach, um so die Linie zu zeigen. An diesem Dienstag kommen die also und fragen hier in Vers 23, in welchem Recht oder in welcher Autorität, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und wer hat dir dieses Recht oder diese Autorität, diese Vollmacht gegeben? Ja, jetzt haben wir gesehen, in der königlichen Säulenhalle, die Opposition zwischen Sanhedrin, der den Sitz dort hatte, im Zusammenhang mit den Opfern, die da verkauft wurden, auf ihre Anordnung hin. Jetzt kommt ein Mann und sagt, das ist alles falsch. Jetzt sagen sie, in welchem Recht tust du das? Woher hast du die Autorität, dem Sanhedrin zu widerstehen? Und was macht der Herr Jesus? Er stellt eine Gegenfrage. Ich habe in einem hebräischen Lehrbuch gelesen, es sei unanständig, Gegenfragen zu stellen, aber es sei eben sehr jüdisch. Und es ist ja auch so, einmal hat jemand einen Juden gefragt, warum stellt ihr immer Gegenfragen? Und dann sagt ihr, warum nicht? Ja, aber jetzt muss man den Unterschied sehen. Der Herr Jesus stellt hier eine Gegenfrage und das war nicht irgendwie unhöflich oder einfach jüdisch, sondern das war unbedingt nötig. Also wir müssen uns immer überlegen, manchmal sind Gegenfragen Ausflüchte. Und man will sich der Sache nicht stellen. Aber manchmal sind Gegenfragen nötig, damit der andere sich selber die Antwort überlegt. Und wenn er draufkommt, ist es noch wertvoller. Und darum sagt er, ich will euch auch etwas fragen. Und wenn ihr mir sagt, wenn ihr mir es sagt, so werde auch ich euch sagen, in welchem Recht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Und dann sagt er, die Taufe von Johannes, war die von Gott oder war sie von Menschen? Johannes trat auf als Prophet in der Wüste. Und die Masse des Volkes ging damals zu ihm hinaus. Sogar außerbiblisch von Josephus Flavius wird berichtet, dass als Johannes auftrat, das war eine Sensation in Israel. Das hat das ganze Volk in Bewegung gebracht. Und der Mann war bekannt als unantastbar, gerecht. Das war eine unglaubliche Autorität. Und die Menschen, die meisten, gingen hin, haben ihre Sünden bekannt, haben sich taufen lassen, um bereit zu sein für den Messias. Und dieser Johannes sah dann auch den Herrn Jesus, der da zum Jordan herabkam, in der Nähe von Jericho, in der Wüste. Und dann sagt er, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes 1. Und damit hat er klargemacht vor dem ganzen Volk, das ist der Messias nach Jesaja 53, der als Lamm Gottes sterben wird. Aber die Pharisäer, die führenden Priester, die haben sich nicht von Johannes taufen lassen. Ja, und jetzt, war Johannes von Gott oder war das etwas Menschliches? Und sie haben gemerkt, die Masse ist der Überzeugung, Johannes ist ein richtiger, Gott, von Gott anerkannter Prophet. Aber wenn wir sagen, das war von den Menschen, dann macht das Volk einen Aufstand. Aber wenn wir sagen würden, das war von Gott, dann würde er sagen, warum habt ihr nicht Buße getan? Und dann sagen sie, wir wissen es nicht. Und das war gelogen. Dick gelogen. Und wenn Führer im Volk Gottes lügen, dann ist aus. Das ist ein absolutes No-Go. Das muss man sich klar wissen. Wenn man beginnt zu lügen, dann ist man blockiert im geistlichen Leben. Wie könnte man weiterfahren? Also, das ist so schwerwiegend, Lügen, das haben sie ja gemacht und haben weiter gelebt und weiter gewirkt und weiter das Volk Gottes geleitet. Und der Herr sagt, dann sage ich es euch auch nicht. Aber sie waren vor sich selber entlarvt. Wir haben gelogen und wir konnten ihm die Antwort nicht geben. Aber hätten sie gesagt, Johannes war von Gott, dann wussten sie, in welchem Recht er das tut, weil er der Messias ist. So wie Johannes ja das gesagt hat, siehe das Lamm Gottes. Es war völlig klar, verkündet für ganz Israel, das ist der verheißene Messias, der für unsere Sünden sterben wird. Und das sollte gerade in den nächsten Tagen, wie in Matthäus beschrieben, stattfinden. Also, diesen Zusammenhang muss man unbedingt sehen. Und dazu noch Psalm 82 zum Schluss lesen, wo wir den Text finden, der an diesem Tag im Tempel offiziell gesungen wurde. Psalm 82, das ist der Psalm für Dienstag. Dürfen wir noch kurz hören?
Ein Psalm von Asaf. Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Götter richtet er. Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Gottlosen begünstigen? Schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Bedürftigen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Rettet den Geringen und den Armen, entreißt ihn der Hand der Gottlosen. Sie erkennen nichts und verstehen nichts, im Dunkeln laufen sie umher, es wanken alle Grundfesten der Erde. Ich sagte zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle, doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer der Obersten werdet ihr fallen. Stehe auf, o Gott, richte die Erde, denn du sollst zum Erbteil haben alle Nationen.
Jetzt muss ich noch erklären, im Alten Testament bedeutet das Wort Elohim Gott. Aber an verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel 2. Mose 21,6, ist es die Bezeichnung für die Richter. In 2. Mose 21 kann man lesen, wenn irgendeine Sache war in Israel, dann soll man sie zu den Richtern bringen, die Betroffenen. Und für Richter steht Elohim. zu den Elohim bringen. Das darum, weil die Richter sollten Gott und seine Autorität repräsentieren und im gerechten Gericht eben wiedergeben. Und hier wird nun gesprochen über die Gemeinde der Richter, die Gemeinde Gottes. Damit ist gemeint die Versammlung der Richter, der Sanhedrin, mit 71 Richtern unter der Leitung des Hohenpriesters. Und dann heißt es aber von Gott, er ist da in dieser Gemeinde Gottes. Inmitten der Elohim richtet er. Also inmitten der Richter Israels ist Gott der Richter. Und da mussten sie ja Richter sein im Tempel. Da, wo Gott wohnte. Und dann lesen wir aber, bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Person des Gottlosen ansehen? Das wurde an diesem Tag gesungen. Und die waren so verlogen. Und in den nächsten Tagen werden sie den Herrn verhaften lassen, den Römern übergeben, damit er gekreuzigt wird. Verschafft Recht dem Geringen. Und ganz allgemein und der Weise. Dem Elenden und dem Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Alles andere ist in Bezug auf den Herrn geschehen. Der größte Justizmord aller Zeiten sollte stattfinden in den nächsten Tagen der Passionswoche. Befreit den Geringen. Aber sie haben gerade den Herrn verhaften lassen. Und den Armen, er rettet ihn aus der Hand der Gottlosen. Nein, er wurde in die Hand der Sünder übergeben. Und dann heißt es von diesen Richtern, sie wissen nichts und verstehen nichts. In Finsternis gehen sie umher. Sie wissen nichts, sie verstehen nichts. Und jetzt muss man das sehen, wir werden dann weiterlesen in Matthäus, da kommen all diese verschiedenen Gruppen des Judentums, führende Leute, und bei allen muss man sagen, sie wissen nicht, sie verstehen nicht. Und der Herr sagt, habt ihr nicht gelesen? Sie wissen nichts, verstehen nichts. Und in Finsternis gehen sie umher. Und dann als Kontrast wird Gott aufgerufen, dass er da für Gerechtigkeit sorgen soll. Vers 8, steh auf, o Gott, richte die Erde, denn du wirst alle Nationen zum Erbteil haben. Also es ist sensationell, nicht wahr? Diese Konfrontation mit dem obersten Gerichtshof. Und Psalm 82 sagt, der oberste Gerichtshof ist blind in der Finsternis. Sie wissen nichts, sie sind ungerecht. Aber das war alles ein Reden Gottes. Jemand, der da aufmerksam wieder zugehört hat, was wird da eigentlich gesungen? Gott spricht durch diese Lieder zu uns. Ja, hier wollen wir also aufhören, weil die 2 Minuten sind schon vorbei.
Ein Hinweis noch.
Ja.
Als der Johannes, der ja der Wegbereiter für den Herrn Jesus war und gesagt hat, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt, als er dann nachher im Gefängnis war, kam er irgendwie in Zweifel und dann schickt er Jünger und sagt, bist du der Verheißene oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann beachten wir die Antwort.
Genau.
Blinde werden sehen, Lahme gehend, also eine klare messianische Prophetie aus dem Alten Testament, genauso wie mit der Frau in Johannes 8, wo der Jesus in den Sand hineinschrieb, diese Parallele, die verstanden sie ohne Worte, also die wussten schon durch die Zeugnisse, mit Worten oder ohne Worte, dass es der Messias sein musste.
Ja, genau. Also für die, die den Livestream anhören und nichts verstanden haben, ganz kurz die Zusammenfassung. Also, es ist so, Johannes, der Täufer, der klar erkannt hatte, der Herr Jesus ist der Messias, er hat später Zweifel bekommen, als er im Gefängnis war. Und hat eben jemanden geschickt, abzuklären, ob der Herr Jesus wirklich der Kommende ist. Und das hatten wir ja früher in Matthäus ausführlich betrachtet. Und wie du sagst, das ist Matthäus 11, 2 bis 6, dann hat der Herr gesagt, erzählt Johannes, die Blinden sehen, die Lahmen gehen und so weiter, um ihm deutlich zu machen, schau, Jesaja 35, was wir vorhin gelesen haben, wird erfüllt, um ihn wieder im Glauben zu stärken. Und da sieht man, selbst ein führender Mann kann in eine Krise fallen und plötzlich Zweifel haben. Aber das Wort Gottes hilft, aus solchen Krisen wieder herauszukommen. Ja, wollen wir hier schließen.